Ich sehe noch aus wie Frühstück, aber gleich gibt's Dinner.
Willkommen bei à la carte, der Podcast, bei dem die Gespräche auf der Zunge zergehen. Egal ob Pommesbude oder Sternerestaurant, ich klinge überall da, wo es nach Leben duftet.
Fertig mariniert? Jetzt wird serviert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge à la carte und zwar hier aus Tokio. Ich bin aktuell in Japan und da diese Folge wieder eine Special-Folge ist, wie ihr vielleicht schon am Setting gemerkt habt, ich bin gerade hier im Hotelzimmer in Tokio und Sonntag ist der Weltfrauentag. Dann habe ich überlegt, worum könnte sich diese Special-Folge drehen und habe euch eine Geschichte rausgesucht, die ich persönlich super spannend fand und ich glaube, es würde viele von euch interessieren und es passt zur Thematik des Weltfrauentags. Deswegen hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Junko Tabei, der ersten Frau, die jemals den Mount Everest bestiegen hat. Wundert euch nicht, für alle die gerade nur zuhören, ihr merkt sowieso nicht. Aber für alle, die zuschauen, ich habe hier auf meinem Schoß meinen Laptop, weil ich mir natürlich nicht alle Informationen merken konnte und euch die Geschichte gerne einfach in aller Länge und Breite erzählen möchte. Dazu brauche ich natürlich alle Informationen und deswegen schaue ich hier ab und zu auf meinen Bildschirm. Wundert euch nicht, macht euch einen Tee, macht euch ein geiles Getränk und dann starten wir direkt rein. Okay, stellt euch vor, ihr liegt unter Schnee begraben, kein Licht, kaum Luft und ihr wisst nicht, ob euch jemand rechtzeitig findet. Und 12 Tage später stehst du auf dem höchsten Punkt der Erde. Das ist die Geschichte von Junko Tabei, der ersten Frau auf dem Gipfel des Mount Everest. Der Mount Everest, kurz zur Einordnung, liegt im Himalaya, an der Grenze zwischen Nepal und Tibet. Er ist 8.848 Meter hoch. Zum Vergleich, ein Linienflugzeug liegt auf etwa 10.000 bis 12.000 Metern. Junko stand also fast so hoch wie ein Jet. Ab 8000 Metern beginnt die sogenannte Todeszone. Warum heißt sie so? Weil der Sauerstoffgehalt dort nur etwa ein Drittel des Wertes auf Meereshöhe beträgt. Der Körper kann sich dort nicht regenerieren. Das heißt, man überlebt nur auf Zeit. Er baut ab, Zellen sterben und das Gehirn arbeitet langsamer. Man kann dort also nicht lange leben, man überlebt nur, wenn alles gut geht. 1953 erreichten Edmund Hillary und Tenzing Norgay als erste Menschen den Gipfel. Vor ihnen sind dort viele gestorben. Und dazu muss man sagen, Bergsteigen war bis dato eine reine Männerdomäne. Zu Junko Tabei. Junko wurde 1939 in Fukushima geboren und sie hatte Geschwister und war das jüngste von 7 Kindern. Sie war früher gar nicht sportlich, hat nicht viel Sport getrieben. Sie war eher oft krank, sie war sehr klein, sie war nur 1,52 Meter groß, sehr zierlich und eher leise. Niemand hätte in ihr eine Pionierin gesehen. Dann, mit 10 Jahren, ging sie auf einen Schulausflug in die Berge und dort passierte für sie etwas Entscheidendes. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlte sie sich stark. Nicht diese Art stark, dass man laut ist, nicht dominant, sondern ausdauernd. Berge belohnen einen ja nicht mit Kraft allein, sondern sie belohnen Rhythmus, Gefühl, Geduld und mentale Stabilität. Und genau darin lag ihre Stärke. Der Berg war für sie also ein Ort, an dem sie nicht das schwache Mädchen war, sondern einfach sie selbst. Junko Tabei studierte als junge Frau Literatur und arbeitete als Lehrerin. Doch ihre Leidenschaft blieb immer das Bergsteigen. Das Problem war allerdings, dass in Japan der 1960er Jahre ein klares Frauenbild herrschte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es ganz korrekt ausspreche. Ich habe es nachgeguckt, aber kann sein, dass ich trotzdem jetzt verkacke. Ryosai Kenbo. Das heißt sowas wie gute Ehefrau, kluge Mutter. Bedeutet, Frauen sollten heiraten, Kinder bekommen, Tee servieren. Ein sehr konservatives Frauenbild. Ende der 1960er Jahre war für Junko Tabei etwas klar geworden. Wenn sie darauf wartete, dass Männer sie einluden, würde sie niemals dort ankommen, wo sie hin wollte. Sie hatte in verschiedenen Bergsteigerclubs erlebt, wie Frauen behandelt wurden. Als Begleiterin, nicht als gleichwertige Alpinistinnen. Man traute ihnen technische Routen nicht zu, man gab ihnen leichtere Aufgaben. Und vor allem, man plante keine große Expedition mit ihnen. Also traf sie 1969 eine Entscheidung, die fast radikaler war als der Everest selbst. Sie gründete den ersten reinen Frauen-Bergsteigerclub Japans, den Ladies Climbing Club. Ihr Motto lautete: Let's go on an overseas expedition by ourselves. Das war mehr als ein sportliches Statement. Es war ein gesellschaftliches. In dieser Zeit war der Mount Everest bereits zum Symbol geworden. Für Extreme, für Nationalstolz, für männliche Heldenbilder. Seit der Erstbesteigung 1953 durch Edmund Hillary und Tenzing Norgay galt der Gipfel als ultimative Trophäe. Doch noch nie hatte eine Frau ihn erreicht. Junko begann darüber nachzudenken. Warum eigentlich nicht? Nicht aus dem Wunsch, die Erste zu sein, sondern aus einem simplen Impuls. Wenn der höchste Berg der Welt existiert, warum sollte ich ihn nicht versuchen? Der Realitätsschock war das Geld. Schon in den 1970er Jahren bedeutete eine Everest-Expedition die Expeditionserlaubnis der nepalesischen Regierung, den Transport von Japan nach Nepal, wochenlange Versorgung mit Lebensmitteln, Hochlagerzelte, Sauerstoffflaschen, Seile und vor allem die Bezahlung der Sherpas. Sherpas sind Angehörige einer ethnischen Volksgruppe aus Nepal. Viele von ihnen arbeiten als Hochgebirgsspezialisten. Sie tragen schwere Lasten, sichern Routen, kennen das Gebirge, bauen Lager auf und riskieren dabei oft selbst ihr Leben. Ohne sie wären die meisten Everest-Besteigungen gar nicht möglich. Das alles kostete enorme Summen. Und nun stand da eine kleine japanische Mutter, Anfang 30, die Sponsoren um Geld bat. Ihr könnt euch denken, wie es gelaufen ist. Viele lehnten ab, einige lachten. Manche sagten ihr auch offen, der Everest ist nichts für Frauen, kümmern Sie sich lieber um Ihr Kind, seien Sie eine gute Mutter. Junko gab aber nicht auf. Sie arbeitete als Lehrerin, gab Klavierstunden, sparte jeden Yen. Die Währung, die japanische Währung. Ein Teil der Ausrüstung wurde selbst genäht, weil es kaum spezielle Bergkleidung für Frauen gab. Die Expedition wurde schließlich zu einem Gemeinschaftsprojekt aus Ersparnissen, kleinen Sponsoren und ganz viel Idealismus. 1975 war es soweit. Ein rein weibliches japanisches Team reiste nach Nepal. Ihr Ziel? Die Südroute des Everest. Doch bevor man überhaupt an den Gipfel denken konnte, warteten Wochen des Marschs zum Basislager. Das bedeutete schwere Rucksäcke, unberechenbares Wetter, Eisbrüche, Gletscherspalten und vor allem Zeit. Denn der Körper muss sich erst an die Höhe anpassen, sogenannte Akklimatisierung. Man steigt höher, schläft dort, steigt wieder ab. Der Körper produziert mehr rote Blutkörperchen, um mit dem Sauerstoffmangel klarzukommen. Zu schnell und man riskiert eine Höhenkrankheit. Zu langsam und das Wetterfenster schließt sich. Es ist also ein schmaler Grat. Aber was bedeutet es eigentlich, den Everest zu besteigen? Man besteigt ihn, zumindest über die nepalesische Südroute, so wie Junko Tabei es tat, in Etappen. Mit mehreren Hochlagern, sogenannten Camps, die nacheinander aufgebaut werden. Man kann sich das vorstellen wie eine Treppe in den Himmel. Jede Stufe liegt höher, jede Stufe wird gefährlicher. Als erstes gibt es das Basislager auf ca. 5300 Metern. Das Basislager ist eine Zeltstadt auf einem Gletscher. Hier lebt man mehrere Wochen. Der Körper beginnt hier, sich an die Höhe zu gewöhnen. Schon auf 5300 Metern ist die Luft deutlich dünner als auf Meereshöhe. Doch von hier aus geht es nicht direkt weiter nach oben. Zwischen Basislager und dem ersten Hochlager liegt einer der gefährlichsten Abschnitte der gesamten Route, der Khumbu-Eisbruch. Ein chaotisches Feld aus riesigen Eisblöcken, Spalten und instabilen Türmen. Hier legen Sherpas Leitern über Gletscherspalten. Hier befestigen sie Seile. Und hier passieren auch viele Unfälle. Danach gibt es das Camp 1, etwa 6000 Meter. Nach dem Eisbruch erreicht man Camp 1. Hier beginnt die echte Höhe. Viele leiden bereits an Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit oder Appetitverlust. Und hier wird es wichtig. Es kommt das Camp 2. Es befindet sich in einem riesigen Gletscherbecken. Tagsüber reflektiert die Sonne so stark, dass es sich wie ein Backofen anfühlen kann. Nachts fallen die Temperaturen weit unter Null. Camp 2 dient oft als vorgeschobenes Basislager. Und genau hier, mitten in dieser langen Vorbereitung, traf ein großes Unglück ein. 4. Mai 1975. Es ist Nacht. 6300 Meter über dem Meeresspiegel. Der Körper ist erschöpft. Die Luft enthält deutlich weniger Sauerstoff. Plötzlich ein donnerndes Geräusch. Dann Druck, dann Dunkelheit. Eine Lawine trifft das Lager. Junko wird komplett verschüttet. Sie verliert das Bewusstsein. Man muss sich das vorstellen. In dieser Höhe arbeitet der Körper ohnehin am Limit. Unter Schnee begraben zu sein, bedeutet Sauerstoffmangel, Kälte, Orientierungslosigkeit. Die Sherpas reagieren sofort. Sie graben. Finden sie an den Füßen. Sie lebt. Aber sie ist schwer verletzt. Prellungen am ganzen Körper, unterkühlt und kaum in der Lage, sich zu bewegen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Sie war noch 2 Hochlager vom Gipfel entfernt. Camp 3 und Camp 4 lagen noch vor ihr. Die Todeszone hatte sie noch gar nicht erreicht. Der schwerste Teil stand noch bevor. Nach einer Lawine auf 6300 Metern bricht man normalerweise ab. Denn der Körper ist geschwächt, das Risiko steigt exponentiell und jede weitere Etappe wird viel, viel schwieriger. Und doch entschied sich Junko zu bleiben. Nicht aus Trotz, sondern aus Überzeugung. Sie erholte sich mehrere Tage im Lager und dann begann sie erneut mit dem Aufstieg. 16. Mai 1975. Nach der Lawine, nach Wochen der Akklimatisierung, nach Camp 3, nach Camp 4. Um 12.30 Uhr Ortszeit steht Junko Tabei auf 8.848 Metern. Sie war die erste Frau der Welt auf dem Gipfel des Everest. Nicht, weil sie laut war, nicht, weil sie stärker war als alle anderen, sondern weil sie weiterging. Später sagte sie, ich wollte nie die erste Frau sein. Ich wollte einfach nur klettern. Und die Geschichte dabei ist irgendwie viel größer, weil Junko Tabei gar nicht darauf bestand, die erste Frau auf dem Everest zu sein. Sie wollte keine Ikone sein, aber irgendwie wurde sie trotzdem eine. Junko Tabei lebt nicht mehr, sie starb 2016 an einer Krebsdiagnose, aber kletterte ihr Leben lang weiter. Und ich persönlich finde diese Geschichte so unfassbar spannend und inspirierend, dass ich sie mit euch teilen wollte, weil ich sie vorher auch nicht kannte, erst als ich mich mit dem Land beschäftigt habe. Und ich finde, gerade am Weltfrauentag geht es oft um Gleichberechtigung, um Rechte, um Strukturen, natürlich auch das ganze restliche Jahr, aber natürlich gibt es auch diesen Tag. Der Grund, warum ich euch die Geschichte erzählt habe, ist, weil ich sie so unglaublich inspirierend fand, als ich recherchiert habe. Und vielleicht ist das eine gute Erinnerung dafür, dass man einfach machen soll. Weil man hat Junko gesagt, sie sei zu klein, zu leise, zu weiblich. Vielleicht ist das so ein bisschen der Move für dieses Jahr, dass man sich gar nicht erklären und nicht rechtfertigen muss und nicht kleiner machen lassen muss, sondern einfach machen. Weil auf Mount Everest war auch kein Schild nur für Männer. Und falls ihr euch irgendwann nochmal so fühlt, als wärt ihr zu viel, dann denkt ihr an diese 8.848 Höhenmeter des Mount Everest und macht weiter. Und damit war es das auch schon für heute. Das war die Folge, die Special-Folge à la carte, live und in Farbe aus Tokio. Ich werde euch noch berichten von meiner Bad Bunny Experience, für die ich eigentlich hier bin. Und ansonsten schreibt gerne Fragen und Kommentare in die Kommentarspalte. Alle Infos findet ihr wie immer in der Infobox. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch bei der nächsten Folge à la carte. Ciao!